kennen schon länger. Du bist ja mehrmals hier bei uns und haben mehrmals mit uns wunderbare, begeisternde Predigten mitgeteilt. Ich freue mich auch auf heute. Und ja, lass uns einfach unsere Herzen weiter auf Jesus ausrichten, aber hören, was Jesus durch Peter zu uns spricht. Amen.
Thank you, Anne-Marie. So, jetzt darf ich es abhaben. Wow. Schon eine wunderbare Zeit mit ihm zusammen. Vor allem dieser Film hat mich wieder neu berührt. Ja. Danke, Anne-Marie, dass du das so schön zusammengestellt hast. Und danke für die Einladung, Ewald und Gemeinde. Auch herzlich willkommen für all die, die zu Hause sind und auf dem YouTube Streaming, Livestreaming, glaube ich, das miterleben und auch vielleicht später das miterleben. Ich möchte gerne heute, denke ich, mich auch eine ganz relevante Botschaft mitteilen. Ich habe das auf meinem Herz und das ist eine Geschichte aus 2. Könige 4, Vers 1 bis 8. Übrigens, meine Frau Anne-Marie ist nicht da, aber es ist zu Hause geblieben, weil wir unsere Kinder erwarten heute und sie wollte sich auch natürlich dafür vorbereiten. Ich werde es einfach mal lesen und wir werden mal sehen, wie das sich da entfaltet, wie der Geist Gottes da auch Inspiration verleiht in das, was ich sage und in unserem Herzen. Eines Tages klagte die Witwe eines Prophetenjüngers Elisa ihre Not. Herr, du hast doch meinen verstorbenen Mann gekannt. Du weißt, dass er dem Herrn in allem gehorcht hat. Aber nun ist einer gekommen, dem wir noch Geld schulden und hat gedroht, meine beiden Söhne als Sklaven zu nehmen, wenn ich nicht sofort bezahle. Erstmal bis dahin. Hier sieht man in dieser Geschichte, dass auch ein Sohn eines Propheten, Elisa war ja sein Mentor, so hier ist der Mentee, oder ich weiß nicht, wie man das sagt, kein Mentee, aber Mentee. Und ging es also nicht so gut. Er ist gestorben. Und nicht nur gestorben, sondern hat auch noch Schulden hinterlassen. Und der Witwe war in tiefe Probleme. Ich denke, diese Geschichte, so wie viele Geschichten in der Bibel, möchten auch heutzutage uns etwas aussagen über wer Gott ist und wer wir sind in Zusammenhang mit ihm. Und hier sieht man zum Beispiel, dass auch wenn jemandem wie dieser Sohn des Propheten doch wunderbar sich verhalten hat, so wie der Witwe sagt, er hat in allem dem Herrn gehorsamt. Er war ein gottfürchtiger Mann. Er war ein guter Jünger von Elisa. Also ein Mann, der doch alles gut gemacht hat. Und trotzdem stirbt er. Trotzdem ist er nicht mehr da. Trotzdem kommt da etwas, was man vielleicht nicht erwartet hat. Und ich denke, die Lektion, die wir daraus holen können, ist, dass auch wir, auch wenn man gut ist, auch wenn man Gutes tut, auch wenn man ein Mensch ist, der liebt, auch wenn man ein gottfürchtiger Mensch ist, dass das nicht eine Garantie ist, dass es immer okay ist mit unserem Leben. Das sind zwei Sachen, die uns helfen zu wachsen. Auch das ist keine Garantie, aber zwei Sachen, die uns helfen zu wachsen im Leben. Und das ist erstens große Liebe. Das hilft uns zu wachsen. Aber zweitens Leiden. Das hilft uns auch zu wachsen. Wir reden vor allem in unseren Kreisen lieber nicht über Leiden. Aber wir kennen es alle. Paulus spricht auch, dass wir irgendwie in das Leiden Christi mit involviert sind. Wir wissen vielleicht nicht, was das genau bedeutet. Wir wissen auch nicht genau, was Paulus damit bedeutet hat. Aber man hat eine Ahnung. Man kann das vielleicht auch spüren. Aber das Leiden ist, denke ich, alle von uns bekannt. Und gerade während dieser Zeit, wo diese Coronavirus die Menschheit weltweit angreift, ist das Leiden nochmal sichtbarer geworden. Dann ist das nicht nur mehr in die anderen Länder, aber sogar hier spielt sich das ab. Und ich denke mir auch, was man selbst erlebt an Verlust. Wie ich die Filme sah, eben The Jesus Passion oder The Passion of the Christ, dachte ich mir, das ist kein triumphantlicher Gott, der da geschildert wird, aber ein Lamm, was geschlachtet wurde. Manchmal predigen wir nur der allmächtige Gott. Und manchmal denke ich mir, das ist vielleicht nicht so sehr ein gutes Bild von wer er wirklich ist, weil das Interessante ist, dass er vielmehr ein Gott ist, der verletzbar ist. Aber darüber haben wir noch kein Lied geschrieben. Das kommt vielleicht noch. Wir mögen natürlich die Auferstehung erleben. Und wie das auch durch Annemarie wunderbar verwortet worden ist, gibt's ohne diese Tod keine Auferstehung. Das heißt, dass eigentlich in alles starrt dieses Leiden uns von Angesicht bis Angesicht. Aber meine Frage heute ist, wie verhält Gott sich mit unserem Verlust? Wie verhält Gott sich mit unserem Leiden? Was ist sein Teil daran? Ist er irgendwie ein Gott, der von einem großen Distanz, mehr als ein soziale Distanz, ist er da und beobachtet die Menschheit und hofft, dass es schnell vorübergeht und dass er das, was er wollte, hinüberbringen kann? Oder ist er irgendwie anders? Ist dieser Gott nicht jemandem, der weit weg ist und ein wenig Mitleid hat mit uns, während er da ein Feier feiert und sich da vergnügt mit das Wunderbare vom Himmel? So ein Gottesbild ist ein, würde ich sagen, ein heidnischen, ein typisches Gottesbild aus dem griechischen Alter, aus dem heidnischen Alter. Das hat eigentlich nichts mit dieser Gott der Bibel zu tun, die wir kennen. Es ist jemandem ganz anders als Jesus, der gerade das Leiden auf sich nahm. Und deswegen ist diese Geschichte hochst relevant. Ich lese mal weiter. Der Propheten sagt dann dieser Witwe oder überlegte mehr oder weniger, vielleicht hat er es nicht mal gesagt: Wie kann ich dir nur helfen? Und dann fragt er diese Witwe etwas: Hast du noch irgendwelche Vorräte im Haus? Gute Frage. Und dann sagt sie: Mein Herr, außer einem kleinen Krug mit Öl habe ich gar nichts. Also muss man sich mal überlegen, was sie da sagt. Ich habe nichts. Das ist ja unmöglich. Nichts kann man nicht haben, oder? Wenn man etwas hat, dann hat man etwas. Aber nichts kann man nicht haben. Oder? Das geht ja gar nicht. Fällt der Penny jetzt? Ups. Ah, ja klar. Nichts kann man nicht haben. Ich liebe das. Manchmal denken wir, wir haben nichts. Und natürlich, ein bisschen Humor ist schon da drin. Aber es ist ein wenig trauriger Humor. Weil diese Witwe war am Ende ihr selbst. Diese Witwe war völlig leer. Und gerade da liegt ein großes Geheimnis. Auch während dieser Zeit kann es gut sein, dass du dich leer fühlst. Ich habe es hier schon erzählt, ich bin ja, und wir sind, also wir hatten im, vorgestern hatten wir unseren Abschlussgespräch im Gutshof, wo ich gearbeitet habe, wo wir gearbeitet haben, Annemarie und ich gearbeitet haben, 3 Jahre lang. Abschlussgespräch wegen dieser Corona-Krise. Das hieß, dass auch jetzt Annemarie, ich war schon früher, aber ja, auch jetzt, Annemarie ist offiziell aufgehört, mit da zu arbeiten. Das hieß für uns, dass wir auch aus unserem Haus müssen. Natürlich sind die barmherzig, die Leute, und es hat nichts mit den Leuten, die den Gutshof da betreuen, aber es hat zu tun mit der Stiftung Denkmalschutz, und die sind sehr barmherzig, meistens. Aber die haben uns auch gesagt von, okay, ihr könnt schon etwas länger bleiben, wenn ihr noch nichts habt. Weil ich habe so vor einer Woche angerufen und gesagt, von, wir haben noch kein Haus gefunden. Wir wissen noch nicht, wohin wir eigentlich gehen sollten. Und ich bin schon, ich glaube, 13 oder 14 Mal umgezogen in mein Leben. Zusammen, auch mit Familie. Und das letzte Mal war vor 3 Jahren von Südafrika nach Deutschland. Und du kannst dich vorstellen, ein Umzug international ist nochmal was anderes als ein Umzug von Bielefeld nach Bielefeld. Das war sehr eingreifend und ich kann mich das noch gut erinnern, wie eingreifend das war. Um das alles wieder hinzustellen, hinzukriegen, auszupacken, was man gerade eingepackt hat und so weiter. Und ich dachte, Mensch, ich bin jetzt 3 Jahre älter. Ich bin auch kein 35 mehr. Also ich muss sagen, das hat mich nicht mit Freude erfüllt. Und deswegen war ich sehr froh, dass wir auf jeden Fall ein bisschen länger bleiben können. Und natürlich haben wir schon in diese letzten Monaten angefangen zu suchen, was ist dann der nächste Schritt. Wir haben gebetet und wir suchen und wir schauen und wir lassen unsere Bekannten und Freunden wissen. Und wir meinen, wir sollen in der Nähe bleiben von wo wir jetzt sind, weil wir da auch schon einiges an Klientel aufgebaut haben. So, das ist alles sehr spannend. Und wir haben so Ideen, was wir da machen würden. Aber wie gesagt, ich bin kein 35, ich bin 36 jetzt. Und dann fühlt man das doch mehr in die Knochen, gerade wenn man aufsteht. Du willst mich nicht sehen, wenn ich aufstehe. Auf jeden Fall. Man fühlt sich in dem Augenblick leer, weil man hat nichts mehr. Und ich denke, irgendwie hat es vielleicht auch zu tun mit das Leben, was wir jetzt leben. Und dann meine ich nicht nur wir, aber wir alle. Ich kann mich sehr gut eindenken und reinfühlen, wie man sich und gerade auch einigen, die gerade durch Verlust beraubt worden sind, durch Umstände, wo man keine Kontrolle mehr hat. Und das ist das Problem. Wir hassen es, die Kontrolle aufzugeben. Am liebsten haben wir Kontrolle für die nächsten 30 Jahre. Oder? Wo man genau weiß, wie viel man verdient, wo man lebt, wie es sich geht und so weiter. Das wollen wir alle gerne unter Kontrolle haben. Aber das Interessante ist, dass die Geschichten in der Bibel immer wieder neu, gerade da, wo man Gott begegnet, immer Geschichten sind, wo man gerade die Kontrolle verloren hat. Und Gott taucht immer dann auf, wenn man keine Kontrolle mehr hat. Gerade der Punkt, wo man sagt, also nicht jetzt. Wir haben gute Freunde hier in Deutschland. Und das, wie wir noch in Holland wohnten, haben wir sie oft besucht. Und dann eines Tages waren wir viel zu früh angekommen. Wir klingelten der Klingel. Die Frau des Hauses trat auf und sagt, oh mein Gott, ihr seid so früh. Und hat die Tür wieder zugemacht. Hat natürlich danach aufgemacht. Aber sie waren sauber, machen dies und das. Auf einmal keine Kontrolle mehr. Am liebsten haben wir Kontrolle über unserem Leben, oder? Ich denke, das ist auch sehr menschlich. Aber das Interessante ist, dass vielleicht da auch das Problem liegt. Sollen wir weitergehen? Seid ihr noch da? Okay, das ist gut, ich auch. Ihr auch? Da am YouTube? Hello. Okay. So, hier sagt der Frau, ich habe nichts mehr, aber einen kleinen Krug vom persönlichen Öl. Und was sagt der Prophet Elisa dann? Gut. Nicht von, ach, das tut mir so leid, dass ihr so wenig habt. Von Mensch, ich kann das einschätzen, ich verstehe das. Ach, was müssen wir dann da machen? Das ist ja gar nicht. Nee, der hat nicht geklagt, der hat einfach gesagt, gut. Weil wenn man leer ist, dann fängt etwas an, was wir vielleicht nie erwartet haben. Weil wenn man versucht, die Kontrolle zu behalten, die Finger fest an das, was man noch hat, hat man keine Möglichkeit, um etwas Neues zu empfangen. Und gerade deswegen blickte der Elisa schon durch. Gut, hat er gesagt. Okay, jetzt, wir hätten gesagt, Wunderbar, ich bete einfach vor den Krug mit Öl. Leg die Hände auf diesen kleinen Krug. Und wir hätten wahrscheinlich gefragt, Ewald, ich habe nur einen kleinen Krug, bitte betet für mich und fäng du das dann auszuschütten irgendwo oder so irgendwie etwas. Weil wir überlassen das am liebsten, die da wirklich geistlich sind, oder? Aber hier blickt der Elisa durch und Elisa sagt, gut, jetzt was du machst, liebe Witwe, ist, geh zu deinen Nachbarn. Okay, die sind sehr nah, die Nachbarn. Die Nachbarn wissen von gar nichts. Der Witwe hat sich geschämt. Warum? Weil sie großen Schuld hat. Durch wem? Durch ihr Mann. Credit Card. Nicht gut aufgepasst. Typisch Künstler. So ein Prophet. Oh, das machen wir. Ja, das machen wir. Ja, das machen wir. Und dann stirbt er. Große. Und damals hat man noch keine Versicherung gehabt. Von falls das du stirbst, übernimmt der Bank das oder so. Das hat ihn nicht gehabt. Überhaupt keine Lebensversicherung, gar nichts. Aber die Nachbarn haben nichts gewusst. Weißt du, Nachbarn sind Nachbarn. So wie Nachttisch. Nachbarn. Die sind nah dran. Und gerade die Leute, die nah dran ist, da will man nicht hingehen um Hilfe. Und was sagt der Elisa? Geh zu deinen Nachbarn. Geh zu deinen Nachbarn. Und leihe, borge, oder wie sagt man das, borge? Komm, leihe dich leere Krüge. Das ist komisch. Knock, knock, knock. Hallo? Ja, hast du noch ein Leerkrüge? Nicht von, hast du noch 100 Euro? Nein, nein, nein. Leerkrüge? Die haben gesagt, wahrscheinlich, sie spinnt. Ich bin leer. Aber leere Krüge haben immer. Und so gibt der Nachbarn und die verschiedensten Nachbarn, die geben dann die Söhne diese leere Krüge, bringen dann sie zu Hause. Und Elisa sagte dann auch, dann schließ dein Tür zu. So wie Sozialabstand. So wie wir das heute. Bleibt zu Hause. Und ich denke mir, weswegen hat der Elisa das gesagt? Weswegen sollte so ein Wunder, was sich dann natürlich später vollzieht, weswegen sollte das nicht im Öffentlichen, dann hätten die gleich eine Gemeinde gründen können. Eine prophetische Gemeinde. Der Elisa hätte da der große Prediger sein können und er hätte einfach die Salbung gehabt, Öl auszugießen für jeden, der das braucht. Das hätte ein riesigen Erfolg gewesen. Nein, nein, Elisa sagt nein. Schließ die Tür zu, alles im Verborgenen. Wir als Menschen sind so anders, oder? Wir mögen immer Erfolg, wir mögen immer einen guten Namen, wir mögen immer Bekanntheit, Berühmtheit, wir möchten das gerne am liebsten groß schildern. Aber Elisa hier verborgen, und das hört sich fast so an, wie Jesus sagt, wenn du betest, schließ deine Tür zu. Weil es geht nicht um, was Menschen denken oder sehen, aber es geht um dir und wer du bist. Wow. Okay. Gut, der Witwe, der macht das und hat das dann ausgefüllt, genau wie und was Elisa auch gesagt und aufgetragen hat. Und dann hat sie den einen bis den anderen Schüssel oder Krüge hat sie ausgefüllt mit Öl, mit dieses Wenige, was sie hatte. Und natürlich, klar, man kann da eine wunderbare Geschichte sehen von der Versorgung Gottes. Und das ist klar, das ist eine wunderbare Versorgung Gottes. Aber ich denke, es hat noch eine weitere Bedeutung auch für uns. Diese leeren Krüge sind symbolisch auch ein Bild von uns alle, aber auch ein Bild von wer Gott ist. Eine leere Krüge. Hier spielt sich etwas ab, was wie ein Fluss ist, der immer weitergeht. Ich denke mir, wenn es dieses Öl war eine Flüssigkeit. Es hat geflossen. Und solange es geflossen hat, in diese leere Gefäße, hat es geflossen. Und das heißt für mich von, okay, vielleicht ist Gott auch so. Gott ist nicht statisch, Gott ist nicht irgendwie oben, der alte Mann, der da oben, also abstandlich sitzt, um das auszuharren, was wir alles durchmachen. Nein, Gott ist wie ein Strom, der immer strömt. Eine Beziehung. Weißt du, hast du gemerkt, dass wenn man liebt, dass diese Liebe nie aufhört zu lieben? Hast du gemerkt, dass wenn du zum Beispiel hier, ich habe das mal Leute auch gesagt, von Leuten, die mir gefragt haben, Peter, ich spüre Gott nicht mehr. Ich fühle mich so leer. Und dann habe ich gesagt, fäng mal jemandem anderen zu lieben. Das heißt, tu mal für jemanden anderen etwas, was aus dir selbst kommt. Etwas, was du sie Gutes tun kannst. Oder irgendwie etwas, wo du selbst involviert bist. Nicht vom Abstand, sondern ganz involviert bist. Also tu etwas, was diese Liebe Äußerung gibt. Und mach das einfach zu jemandem, der das dann auch braucht. Und tue das einfach. Und im Moment, dass sie das tun, spüren sie, dass diese Liebe wieder anfängt zu fließen. Und auf einmal fangen die an zu sehen, Moment, ich dachte, ich hatte gar nichts, aber ich habe eigentlich ganz viel. Weil wenn man anfängt, da weiterzugeben, was man schon hat, wo man denkt, das ist nur so wenig, das ist eigentlich gar nichts, dann denkt man, oh, jetzt habe ich eine Quelle, der nicht aufhört zu fließen. Wow, das fängt an zu fließen. Man kann ja gar nicht aufhören. Und da liegt, denke ich auch, wer Gott ist, weil Gott hat uns auch so gemacht. Ich meine, du und ich sind vor der Grundlegung der Welt, waren wir schon in seinem Traum. Sie, Gott, der Vater, Sohn und Heiligen Geist, waren schon längst zusammen in vollkommener Liebe. Und die haben immer einander gegeben. Aber Liebe braucht es, um sich weiter zu äußern. Und deswegen haben sie uns gemacht, der Kron der Schöpfung, einfach weil sie so viel Lieben haben, die können das einfach nicht für sich behalten. Liebe kann man nie für sich behalten, weil der Liebe, auch wie wenig es scheint zu teilen, muss fließen. Es muss fließen. Und nur dann erlebst du der Fluss des unendlichen, vollkommenen Liebe Gottes. Der unendliche Fluss der vollkommenen Liebe Gottes ist ein Fluss, in dem wir stehen. Wir stehen in seiner Gegenwart, hier in Bielefeld, in diese leere, was leere, Raum. Und wenn man denkt, es ist leer, genau, das ist gut, weil wenn es leer ist und wenn es wenig ist, ist es so viel, weil wenn man anfängt zu geben, auch wenn man denkt, man ist leer, dann fängt es an zu fließen und man merkt, das ist schon längst voll. Oh yeah. Und da liegt das Geheimnis. Gott ist ein Fluss der vollkommenen Liebe, der immer strömt. Ich denke, dass Annemarie das gesagt hat vorher, dass Gott immer wirksam ist. Er hört nie auf. Der Heilige Geist hört nie auf zu wirken in das Verborgene unseres Lebens. Sie ist immer wirksam in jeder von uns. Sie ist immer da, auch bei der Ungläubigen hat sie schon angefangen zu wirken. So das Moment, dass du weitergibst, was in dir ist und du meinst, ich habe nichts, und das kann ja gar nicht, aber ich habe nichts, und du fängst an, einfach zu geben, was du meinst, dass du nicht hast, ein bisschen lieben, dann und auf einmal geht das Licht an. Und diese Blindheit wird abgenommen. Und anderen, die nicht wussten, dass sie schon im Fluss standen, werden sich auf einmal bewusst von der Fluss dieser vollkommenen Liebe in Jesus Christus. Hier ist, wo Jesus sagt, strömendes, lebendiges Wasser werden auch aus euch fließen. Aber das kann nur, wenn man leer ist. Weil dann aus dieser Leere entdeckt man, dass man schon noch etwas hat. Aber das scheint so klein zu sein. Es scheint so wenig zu sein. Wir meinen, wir müssen einen großen, dramatischen Gefühl haben, um da irgendwie etwas daraus zu geben. Wir warten vielleicht auf, dass wir mal den Lotto gewinnen. Dann können wir anfangen, mal richtig Gutes zu tun. Oder man wartet bis der nächste Konferenz, wo Ewald und andere Gesalbten Gottes, auch der Peter gehört ein bisschen dazu, die Hände auflegt und dann geht es und dann gehst du nach Hause und dann bist du wieder voll für die nächsten 2 Tage. Aber leider ist da wieder keine Konferenz, weil Corona hat wieder zugeschlagen. Müssen wir wieder zu Hause bleiben. Ich habe so wenig. Ich bin so leer. Nein, du bist nicht leer, weil du stehst in die Fülle Gottes. Du stehst in dieser Strom des lebendigen Wassers. Du stehst in diesem vollkommenen Fluss der vollkommenen Liebe zwischen Vater, Sohn und Heiligen Geist. Das ist keine mechanische Sache, weil wenn man das hier so sieht, spielt sich das alles ab zwischen Leuten, die einander kannten. Die Witwe kannte also diese Propheten, Elisa. Die Witwe wird geschickt zum Nachbarn. Die Witwe hat 2 Söhne, die sie wahrscheinlich verlieren würde, hätte das Wunder nicht geschehen. Alles, was sich hier abspielt, ist Beziehung. Und Beziehung ist der Schlüssel, wo das Wunder sich vollzieht. Beziehung. Warum? Weil Gott Beziehung ist. Gott macht nicht nur Beziehung. Er bezieht sich nicht zu dir. Wie heißt du?
Dinkra.
Dinkra? Ah, Dinkra. Er bezieht sich nicht zu Dinkra, weil du schön singen kannst und strahlst. Einfach so, aber er bezieht sich zu dir, weil du Dinkra sein Traum bist, weil du ihm einfach ohne dir, Tinkra, ist der Tisch leer. Ohne dir ist der Tisch leer. Ohne dir ist der Tisch leer. Er bezieht sich zu uns, weil er uns gerne dabei haben will. Er lädt uns ein. Er sagt, du gehörst zu mir, weil ich habe dich im Traum schon längst gesehen. Und das ist eine Weile her, dass ich das gesehen habe. Das war vor der Grundlegung der Welt. So, das ist eine Weile her. Oder? Ich weiß, ein Tag ist wie 1000 Jahre für Gott, aber, und 1000 Jahre ein Tag, aber immerhin, es ist eine Weile her. Und deswegen, wie du geboren wurdest, hat er geklatscht, applaudisiert, hat der Vater, Sohn, Heiliger Geist, die waren dabei, die standen da an deinem Bett oder an das Bett deines Mutters und haben gewartet, bis du endlich rauskommst und er sagt, jetzt! Wieder eins. Und nicht ein Nummer, nicht um gebraucht zu werden. Weil Gott will uns ja gar nicht gebrauchen. Der will er nicht. Ich sprach nicht so lange her mit einem Musiker, der mich dann voller Überzeugung gesagt hat, Peter, ich will nur durch Gott gebraucht werden. Ich sage, wirklich? Das willst du gar nicht. Also ich möchte nicht durch Gott gebraucht werden. Überhaupt nicht. Das willst du auch nicht. Weil wenn man gebraucht wird, hat man eigentlich kaum Beziehung. Ich meine hier, wer hat da einen Hammer zu Hause? Ein Hammer. Die meisten. Was tust du mit deinem Hammer? Du hämmerst. Klar, das ist der Hammer. Und das machen die meisten nämlich. Aber was würdest du sagen? Du gebrauchst diese Hammer, oder? Aber du gehst nicht schlafen mit deinem Hammer, oder? Du hast keine spezielle Beziehung mit deinem Hammer, oder? Ich meine, dein Hammer kann ganz speziell für dich sein. Vielleicht ist es von deinem Vater oder deinem Großvater oder vielleicht ist es schon 300 Jahre alt, weiß ich nicht. Aber ich meine, dieser Hammer ist nur ein Gebrauchsobjekt. Aber Gott sieht dich nicht so als ein Gebrauchsobjekt. Und das sieht man in dieser Geschichte auch so. In dieser Geschichte sieht man klar, dass Gott hier nichts tut, ohne dass wir mit ihm participate, was ist das in Deutsch? Involviert sind. Er will, dass wir mit ihm involviert sind. Er sieht uns als Mitarbeiter, wenn man so will. Er sieht uns als Kinder, Söhne, Töchter, die nicht nur ein Resultat, ein Result, ein Erfolg haben müssten. Oder die, auch wenn du nichts tun würdest, würde er dich so lieben, wie er dich immer schon geliebt hat. Auch wenn du nicht bedeuten würdest für das Reich Gottes, hätte er dich immer noch lieb, auch wenn du einfach 10 Jahre Sabbatical machst. Dann hat er dich immer noch lieb, Ewald, und nicht nur das, er hat dich mehr als lieb. Er sagt, du bist mein Sohn, du brauchst ja gar nichts mehr zu machen. Du darfst, wenn du willst, du darfst mitmachen mit was ich mache in dieser Welt. Und das ist deine Entscheidung. Und hier auch. Dieses Wunder vollzieht sich nur, indem der Mensch mit ganz irdischer, nicht übernatürlicher, ohne dass da sogar für gebetet ist, Gegenstände. Ein Wunder geschieht, weil du und ich involviert sind in das ganze Prozess. In der Fluss vom Vater, Sohn und Heiligen Geist. Wow. Isn't that good news? Is that good news or what? Come on. Okay. In the back there. Spirit of God is right on you. And you are participating in what he does. And you will be surprised, sir. You will be surprised. You understand what I'm saying, right? Yes, you will be surprised as to what that all means. I mean, he will turn corners with you that you never thought he would. But he will do that which you thought was impossible. But he asks you to participate simply by listening and flowing with the flow of heaven streaming right through your spirit. Oh, you're part of what he is doing in this world. And you are the hope giver, a man of hope, because faith has built you into that very man. Gott ist einfach im Fluss. Ha, I love it. Er ist im Fluss und er liebt es, jeder von uns zu involvieren. Ich denke, diese Coronavirus, da hat man alle möglichen Theorien darüber. Aber ich habe keine Ahnung, weswegen, warum und wieso. Ich weiß nur eines, Gott hat es nicht auf uns gelegt als Strafe, weil so wirkt Gott nicht. Es ist auch nicht der Teufel, der versucht, uns zurückzuhalten. Der Teufel ist nicht so stark, tut mir leid. Der Teufel ist nicht so stark. Aber es ist, was es eben ist. Und mit dieser Gegebenheit müssen wir weiter. Masken tragen, Abstand behalten, übrigens keine soziale Abstand, aber physische Abstand. Weil Physik muss man Abstand halten, aber sozial hat man viele Arten und Wegen, um trotz allem nah zu sein. So wie es auch noch aussehen wird, klar, es wird nicht einfach sein, klar, viele leeren Gefäße, klar, die Tür wird geschlossen, klar, Gott aber ist da und wir stehen in seinem Fluss und in diese Begebenheit dürfen wir auch diese Zukunft, die wir für uns haben, einfach in die Augen schauen und sagen, hey, ich bin in der Fluss der vollkommenen Liebe. Und auch hier ist der, der verletzbar ist, mit uns, mit mir. Und dürfen wir die leeren Gefäße immer wieder füllen lassen und weitergeben dürfen. Weil da fehlen noch so viele am Tisch. Und die dürfen wir nicht durch Bedrohungen von, wenn du dich nicht bekehrst, gehst du zur Hölle. Es sollte dir klar sein, dass ich da nicht daran glaube. Ich glaube schon an eine Hölle. Aber ich glaube nicht, dass diese Bedrohung überhaupt gut ist für eine Beziehung. Nein, Elisa sagte nicht, Witwe, dein Mann hat nicht gut getan und deswegen ist das dir widerfahren. Und jetzt, tut mir leid, deine Söhne werden verkauft und das ist das Ende deines Lebens. Ciao. Nein. Oder, Witwe, wenn du mir folgst, dann werde ich ein Wunder tun. Nein, Witwe. Was hast du da? No, ich habe ja wenig. Oh, gut. Dieses wenig leere Gefäße fängt aus abzuschütteln und du wirst sehen. Das wird nicht aufhören. Nicht. Was ist das? Ein Bild von Gott, was sich involviert in unsere Macke, in unsere Leere, in unsere Schwierigkeiten, Herausforderungen, Verlusten. Er ist da, er ist immer da, er involviert sich. Er sagt, was ist dann los? Wie kann ich dir helfen? Wie kann ich dir dienen? Wie kann ich dir irgendwie etwas Gutes tun? Was hast du im Haus? Das ist ein Gott, der sich selbst involviert in jedes Detail unserem Leben. Und auch wenn er sagt, du, die nächste Zeit ein bisschen ruhig. Ruhig, weil dein Herz muss ja noch 30, 40 Jahre länger bleiben. Warum nicht? Das will deine Frau doch, oder? Oder nicht? Okay, gut. Klar, also er involviert sich mit all unseren Verlusten, all unseren Schwierigkeiten. Ich habe keine Angst um unsere Zukunft. Manchmal schon, aber dann gehe ich einfach schlafen. Und dann sage ich, morgen ist wieder ein Tag. Und dann stehe ich auf und dann sehe ich den Tag ganz anders. Weil der Herr gibt sein Geliebten in der Schlaf. Ich weiß nicht, was es war, das er mir gegeben hat. Irgendwie eine Droge oder so. Nein, das glaube ich nicht. Aber natürlich, wir machen uns Angst, wir machen uns Sorgen, wir machen uns dies und das. Und all das ist ganz normal. Aber er involviert sich. Er sagt, du brauchst dich keine Sorgen zu machen. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht, ich hab dich schon. Das heißt nicht, dass nichts Schlechtes mir passiert. Das heißt aber, dass er immer da ist. Und wie wir so gesehen haben, auch im Leid ist er völlig da, weil er verlässt uns nie. Okay, wir haben jetzt lange genug zugehört, oder? Ihr wart sehr lieb, der Band kommt schon an, Annemarie hat gesagt, get him out of here, get him out of here. It's enough now. Nee, hat sie nicht gesagt. Aber hier, liebe Gemeinde, leer, aber trotzdem fließen lassen. Leer, aber trotz allem haben wir etwas. Und das, was wir haben, können wir geben. Und das, was wir geben, hört nie auf zu geben, weil es ist immer genügend da. Der Strom Gottes bleibt immer strömen. Papa, du bist so ein liebevoller, freundlicher, treuer, liebender Vater. Und du liebst jede von uns hier. Jede von uns auch weit weg und nah. Und ich frage dich, dass du uns einfach weiter segnest. Indem wir in diesem Fluss sind, sind wir schon mit allem geistlichen Segen gesegnet worden. Auch wenn wir meinen, wir haben wenig, ist genügend da, um weiterzugehen. Ein freundliches Lächeln, ein freundliches Wort, ein ermunterndes Wort, ein Wort, was wieder aufbaut. Das Ehepaar, was da sitzt, mit dem gelben Decke, oder was ist das, Decke, oder? Yes, das ist ein Kleid, tut mir leid, ich wusste nicht, was das war. Es war nur gelb, ich habe das gelbe gut gesehen. Aber ihr beides, sein...